Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo ja, und heute am letzten Freitag vor Weihnachten, da nehmen wir Sie mit auf eine Reise in eine ganz spezielle Welt, in die Welt der Rotation. Das heißt aber nicht, dass wir eine Rundreise machen, sondern wir reisen in die Welt der Rotationskörper, in die Welt der Glocken. Was wäre Weihnachten ohne Glocken? Wir nehmen Sie also mit auf eine Klangreise. Es geht in die Vergangenheit der Glocken. Wir gucken, wo sind sie denn eigentlich entstanden? Welche berühmten Glocken gibt es? Wo findet man die erfahrensten Glockengießer? Und in welchem Land kann man welche Glocke wann und wie Läuten hören? Schön, dass Sie mitreisen. In Domradio Reisen, da sind wir heute auf den Spuren der Glocken. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, da spielen Glocken eine ganz besondere Rolle, auch hier bei uns im Domradio. Wir werden immer mal wieder was über Glocken senden. Heute fangen wir jetzt damit an, weil die Glocken ja die Gläubigen zur Messe rufen. Manche Glocken werden sogar nur zu hohen Feiertagen geläutet. Und wenn dann irgendwann das tiefe C so durch die Kirche und über den Kirchplatz dröhnt, dann spürt man das Vibrieren bis in den Bauch. Allerdings, das mit diesem satten Klang, das war nicht immer so, denn auch die Glocken haben mal klein angefangen. Und darüber rede ich jetzt mit unserem Domradio-Glocken-Experten Jan Hendrik Stehens. Hallo Jan Hendrik.
Hallo Heike, grüß dich.
Ja, wie haben die Glocken denn angefangen?
Ja, man muss, wenn man tatsächlich ganz an die Anfänge zurück will, dann muss man auch in die vorchristliche Zeit zurück. Sie kommen aus dem asiatischen Raum. China gilt als das Ursprungsland der Glocken. Das heißt, wir haben hier also zum Beispiel in der Bronzezeit, also etwa 15. Jahrhundert vor Christi Geburt, haben wir schon einen hohen Standard an Materialverarbeitung, an Gussfertigkeit. Und es gibt also tatsächlich so Glocken und Glöckchen, die auch in anderen antiken Hochkulturen üblich waren, dienten mehr so zum Schmuck oder zum Beispiel in römischer Zeit. Aus römischer Zeit ist noch eine Glocke überliefert, eine kleine Glocke, eine Handglocke eines Bademeisters. Ja, also mehr so, wie wir das kennen, so zum Beispiel Stammtisch oder Vorstandssitzung oder wie auch immer oder auf einem Kolloquium, dann steht da eine Tischglocke, um eben mal für Ruhe zu sorgen. Also als Signalgeber oder eben als Schmuck. Aber als Musikinstrument, da haben wir es tatsächlich in chinesischer Zeit schon einmal. Und wir kennen auch aus dem asiatischen Raum sogenannte Tempelglocken. Das sind ganz riesige Glocken mit zum Teil über 70 Tonnen Gewicht. Eine der größten Glocken Asiens hängt in der alten japanischen Kaiserstadt von Kyoto. Und die sind starr aufgehängt und die werden angeschlagen durch einen waagerecht aufgehängten Balken, der vor die Glocke geschlagen wird.
Ach, da ist gar kein Klöppel drin.
Genau, richtig. Und weil die sind so schwer, die kann man gar nicht bewegen. Und deswegen wird da ein Balken vorgehauen und den Klang, den die da von sich geben, der hat mehr was Gong-ähnliches. Also das hat nicht viel mit dem zu tun, was wir heutzutage hören, wenn wir zum Beispiel hier vor dem Kölner Dom oder vor einer Pfarrkirche stehen und es läutet dann. Aber das sind tatsächlich die Anfänge der Glocken. Ja, und wie die Glocken dann nach Europa gekommen sind, das hängt mit der iroschottischen Mission zusammen. Frühes Mittelalter, müssen wir uns vorstellen, die iroschottischen Wandermönche, die hier nach Mitteleuropa gekommen sind.
Iroschottische Wandermönche?
Das sind Mönche, die aus dem iroschottischen, also aus dem irischen und schottischen Bereich kommen. Es gab also von dort nach Äthiopien schon in sehr, sehr früher Zeit schon Kontakte, sodass das Christentum hier bei uns nicht von Rom sich ausgebreitet hat oder eben von Süden, sondern vom Norden gekommen ist. Und im Zuge dieser Mission sind auch die Glocken nach Europa gekommen. Und es gibt hier auch in Köln so einen ganz frühen Prototypen. Der hängt nämlich im Museum Schnütgen, die sogenannte Sizilienglocke. Und das ist eine aus Eisenblech zusammengeschmiedete und genietete Glocke aus dem 8. oder 9. Jahrhundert, die aus dieser iroschottischen Zeit stammt. Und daran merkt man auch, also die Glocke ist noch kein Musikinstrument, sondern lediglich erstmal so eine Art Signalgeber. Und wir haben es im Vorfeld des Weihnachtsfestes tatsächlich geschafft, dieser Glocke ein paar Schläge zu entlocken. Und ich habe daraus eine Dauerschleife gemacht, sodass wir uns mal diese Glocke anhören können, den sogenannten Kölner Saufang.
Hören wir mal rein. Hört sich so ein bisschen an, als ob einer auf den Eimer haut.
Ja, genau, richtig. Die Glocke besteht ja auch aus Eisenblech. Ja? Das ist also insofern blecherner Klang. Aber selbst die Kollegen haben dann zu mir gesagt, als sie den gehört haben, so schlecht klingt der gar nicht dafür, dass der schon so alt ist. Er ist unterschiedlich datiert worden. Aber diese Eisenblechglocke stammt tatsächlich so 8. bis 9. Jahrhundert. Also wir sind hier im früheren Mittelalter schon angesiedelt.
Weiß man, wie es zu dem ungewöhnlichen Namen kommt? Saufang?
Ja, das geht auf eine Legende zurück. Angeblich soll die Glocke mal verschollen gewesen sein und durch ein in der Erde wühlendes Schwein in einem Sumpf in der Nähe der ehemaligen Stiftskirche St. Cäcilien hier in Köln soll diese Glocke wieder zutage befördert worden sein. Also daher kommt dieser Name Saufang. Der offizielle Name ist Cäcilienglocke, weil die Stiftskirche eben diesen Namen getragen hat.
Und diese iroschottischen Mönche, haben die denn die Glocken, die sie mitgebracht haben, genau, gleich dann auch für Kirchen benötigt oder brauchte man die erstmal für alles Mögliche?
Genau, also die Frage ist tatsächlich, wofür wurden die benutzt? Diese Eisenblechglocken sind wahrscheinlich auch so eine Art Handglocken gewesen. Man muss sich das bei diesen iroschottischen Wandermönchen so vorstellen, die waren unterwegs. Ja, also es gab, die hatten nicht irgendwo eine feste Pfarrkirche oder eine Kapelle stehen und sagt, da kommt mal, sondern die waren unterwegs und diese Glocken hatten meist sehr, sehr kleine Größen. Also es gibt tatsächlich zum Beispiel in St. Gallen noch die sogenannte Gallusglocke. Das ist auch so ein Blecheimer, würde man jetzt sagen, aber die sind um einiges kleiner. Also der Saufang hier in Köln, diese Cäcilienglocke, die ist schon sehr groß und man vermutet, dass diese wahrscheinlich auch schon als Kirchenglocke gedient hat. Also die hing in einem Turm, kann man vielleicht noch nicht sagen, aber in einem Glockenträger auf einer kleinen Kirche oder Kapelle und wurde so entsprechend dann auch benutzt. Also das heißt, das war schon eine Kirchenglocke. Also die hatten schon die Aufgabe, in irgendeiner Form zum Gottesdienst zu rufen oder auch die Gläubigen herbeizurufen, wenn so ein Wandermönch, ein Missionar zum Predigen kam.
Die nächste Glocke, die du uns mitgebracht hast, die ist schon so drei Jahrhunderte später, aus dem 12. Jahrhundert. Was ist das für eine?
Ja, das ist die Klinsa des Merseburger Doms. Also, wir hatten jetzt gerade eine geschmiedete Glocke aus Eisenblech. Jetzt haben wir eine aus Bronze gegossene Glocke, die aus der späteren Zeit. Und man merkt schon ein wenig den Unterschied. Also, diese Glocke hier, man merkt auch ein sehr archaischer Klang, also noch nicht unbedingt mit dem verwandt, was wir heutzutage unter Glockenklang verstehen, aber das ist eine Entwicklungsstufe.
Aber doch, es ist schon ziemlich weit dran. Ne? Und dann haben wir noch eine, die ist aus dem Kölner Dom. Moment, wir machen jetzt mal hier einen ganz eleganten Übergang. Jups.
Das ist noch nicht der Kölner Dom, sondern das ist die Glocke aus St. Laurentius in Mülheim-Mintert, eine der ältesten Glocken hier im Rheinland. Ja, das heißt, jetzt müssen wir nochmal, das ist also auch etwa 12. Jahrhundert, also auch in etwa so alt wie diese Merseburger Klinsa. Das ist die große Glocke von St. Laurentius in Mintert, eine der ältesten Glocken hier bei uns im Rheinland.
Und wir haben es schon gehört, Glocken haben ja sowohl geografisch als auch handwerklich eine ziemlich weite Reise zurückgelegt, um so zu werden, wie wir die heute kennen. Und ob auch Glockengießer Reisende waren, darüber reden wir gleich weiter in Domradio Reisen, heute mit einer Klangreise durch das weltweite Geläut. Festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute soll die Glocke werden, frisch Gesellen seid zur Hand. Schillers Glocke, zumindest den Anfang, kennen wir wahrscheinlich alle. Und Jan-Henrik Steens, da ist ja auch gleich eine erste Information drin. Fürs Glockenmachen braucht man mehrere Leute.
Das ist richtig, ganz genau.
Was mal dabei?
Ja, doch. Also du meinst wahrscheinlich bei einem Glockenguss, ne?
Bei einem Glockenguss,
ja. Aber auch bei den Vorbereitungen dabei gewesen. Das liegt daran, ich habe mir selbst mal eine Glocke gießen lassen und habe das eigentlich so von den ersten Planungen bis hin zur Weihe selbst also tatsächlich miterlebt. Ich habe also auch die Gestaltung, die Inschrift mitgeholfen, fertig gemacht und so weiter. Und also alles, was damit zusammenhängt, da war ich mal involviert. Natürlich so, ich sag mal, die handwerklich-technischen Arbeiten, das macht die Glockengießerei so, wie das auch früher war, der Glockengießermeister mit seinen Gesellen. So ist das heute auch, nur dass sie nicht mehr umherreisen und Glocken gießen vor Ort, sondern die Glockengießereien wirklich an einem festen Ort existieren und von dort aus ihr Handwerk betreiben. Aber Glockenguss ist schon lange nicht mehr das einzige Standbein, denn damit kann man momentan nicht, kann man momentan nicht leben, auch wenn es jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder große Glockengüsse gibt. Aber Kunstguss, das ist der Sektor, den die meisten Gießereien eigentlich als Hauptumsatzquelle haben.
Aber du hast es eben schon angedeutet, früher fuhren die Glockengießer wie die Zimmerleute durch Land?
Das waren, ja, wie soll man sagen, Wandermeister, also Meister auf Wanderschaft mit ihren Gesellen, die von Auftrag zu Auftrag gefahren sind. Hier in Köln war das ein bisschen anders. Hier in Köln waren alle Glockengießer in einer Zunft vereinigt. Ja, also Gölsche Klüngel mal auf Mittelalter gemacht, in der Zunft. Und die Aufträge haben die unter sich aufgeteilt für die Kölner Kirchen. Das war also fest abgesteckt und von außen kam da keiner so einfach rein. Da gab es auch hin und wieder mal Ärger, ja, gerade wenn das ein fähiger Glockengießer war, der rund um Köln alle möglichen Kirchen belieferte mit sehr guten Glocken. Da wurden die Kölner schon misstrauisch und um Gottes Willen, weil die haben natürlich auch für außen beliefert, aber es gab, also hier in Köln war das tatsächlich so, dass die Glockengießer hier in der Stadt gewesen sind, aber im Regelfall war es, wenn also ein Glockengießer auf Wanderschaft ging und Aufträge auswärts erhielt, dass er dann dort die Glocken vor Ort gegossen hat, denn mal eben so eine 4-Tonnen-Glocke, die kann man nicht auf den Karren stellen und mal nach Bestwig oder nach Meschede bringen. Mhm.
Gab es denn damals auch so richtige Glockengießer-Nationen? Man hat ja oft so Nationen, die sich auf irgendwas spezialisiert haben.
Ja, unterschiedlich. Also ich meine, der Nationalbegriff ist ja ein moderner und die Entstehung der europäischen Nationen, die ist ja noch nicht so alt, aber sicher, also ich sag mal, es gab gerade im späten Mittelalter waren gerade die niederländischen Glockengießer sehr bekannt. Die konnten nämlich nicht nur schöne große Glocken gießen, sondern die konnten auch wirklich Glocken auf Ton gießen und auch, also es entstand im späten Mittelalter das Gesamtgeläut, wo die Glocken aufeinander abgestimmt waren und ganz bewusst konstruiert waren und das waren vor allem die Niederländer, die das konnten und da durfte auch mal ein Holländer nach Köln kommen, und hier das Domgeläut entsprechend ergänzen, weil die Kölner dazu nicht in der Lage waren.
Die durften dann also auf Reisen gehen und man hört es schon, es war eine schwere Arbeit, das war reine Männersache.
Ja, also das ist klar. Ich meine, wie das überhaupt gewesen ist, im Beruf, in solchen Berufen, Handwerksberufen tätig, da waren ausschließlich Männer. Das hat sich heute natürlich geändert. Natürlich ist nach wie vor auch das Glockengießerhandwerk eine Männerdomain, aber sie hat an einigen Stellen schon Einbrüche erfahren und das ist gar nicht so schlecht. Also es gibt auch eine Glockengießerin, eine Glockengießermeisterin und es gibt auch Mitarbeiterinnen in der Glockengießerei.
Hast du die schon mal besucht, die Glockengießermeisterin in der Eifel? Über die reden wir nämlich gleich nach den Nachrichten.
Natürlich. Sie ist mir persönlich sogar bekannt, ja.
Jan-Hendrik Stehens, bis hier erstmal vielen Dank. Auf unserer Reise durch die Glocken begleitest du uns heute und wir machen jetzt Nachrichten und danach geht's erstmal in die Eifel. In Domradio Reisen, Sie haben es jetzt gerade schon gehört, da sind wir unterwegs in der Welt der Glocken. Und wir haben schon gehört, wie Sie denn nach Europa gereist sind, auf welche Klangreise Sie da gegangen sind. Und wer selbst einmal zu Glockengießern reisen möchte, der kann das auch in Deutschland tun. Es gibt noch eine Handvoll Glockengießereien, genau 6 sind es, aber nur in einer einzigen ist die Chefin eine Frau. Cornelia Magmaas heißt sie und sie ist sogar europaweit die einzige Glockengießermeisterin. Und damit setzt sie in ihrem Heimatort Brockscheid in der Eifel eine generationenalte Familientradition fort. Ingeborg Rüters hat sie in ihrer Werkstatt besucht.
Bis eine Glocke so schön klingt, voll harmonisch, ästhetisch und rein, hat Cornelia Magmaas mit ihrem Team wochenlang daran gearbeitet. Die einzige Glockengießermeisterin Europas versteht ihr Handwerk und kennt das große Geheimnis. Wie der typische Glockenton berechnet wird, ist in der Gießerei Brockscheid eine streng gehütete Familienrezeptur.
Das ist eine Formel, die sich aufbaut aus langen Erfahrungswerten, die dann immer wieder korrigiert wird und man probiert immer wieder was Neues aus und sammelt dann die Ergebnisse. Und bei uns fließen halt eben schon hunderte Erfahrungen mit in diese Rippe.
Die 45-Jährige berechnet auf einem Papier den Ton. Dieser entscheidet über die Größe der Glocke, das heißt Durchmesser, Höhe und Dicke. Die Glockenform, die sogenannte Rippe, überträgt sie nun auf ein Buchenbrett, um es dann als Holzschablone auszuschneiden. In diese Arbeit legt die Glockengießerin ganz viel Herzblut.
Also runterrechnen ginge im Grunde genommen ruckzuck und da wäre ich in einer halben Stunde inklusive Zeichnen fertig. Aber ich mache mir da ein bisschen mehr Gedanken über jede Glocke, die ich herstelle.
Zurzeit hat sie 15 Glocken in Arbeit, also auch 15 verschiedene Holzschablonen. In der Gießgrube werden mit Hilfe der Holzschablonen Glockenformen aus Ziegelsteinen gemauert. Anschließend werden diese gemauerten Glockenkerne immer wieder mit Lehmschichten überzogen.
Hier sind denn unsere Lehmmaschinen. Den Lehm graben wir hier in der Gegend. Der wird eingeweicht in diese Rührmaschinen. Wenn es aufgemauert ist, kommt da drüber Lehm. Und in dem Lehm drin ist als Bindematerial Pferdemist und Kuhhaar, damit es schön zusammenhält. Diese Lehmschicht wird mit der Hand auf die Form aufgetragen, feste angerieben und dann immer rundum mit der Schablone abgefahren, bis sie denn gleichmäßig anliegt. Man trocknet die Schicht, es folgen weitere, bis denn die Kernlinie ausgefüllt ist.
Nach vielen Arbeitsschritten kommt dann der große Moment, der Gießtag. 4 bis 5 Mal jährlich findet er statt. In der Gießerei ist dann immer Ausnahmezustand.
Das ist keine Routine, weil in dem Moment, wenn man die Glocken gießt, dann sind 6, 8 Wochen Arbeit, die dann mit auf dem Spiel stehen, nebst den Kosten, die sich daraus ergeben. Und es ist ja so, dass jede Glocke ist anders. Man kann das nicht standardisieren und das ist das, was mich auch so fasziniert an dem Beruf. Hier in diesem Ofen wird das Metall geschmolzen. Wir kriegen das teilweise vorligiert. Zum Schluss kommt das Zinn heran. Dann rührt man das Ganze um. Und wenn die Gießtemperatur von 1100 Grad erreicht ist, wird dieser Ofen gekippt. Und vorne aus der Öffnung fließt dann das Metall in die vorgemauerten Rinnen.
Jetzt hört alles auf das Kommando der Meisterin, die Schutzhelm mit Sichtfenster und Schutzanzug angelegt hat.
Stoß den Zapfen aus, Gott bewahr das Haus, in Gottes Namen lasst es rinnen.
In das geöffnete Eingussloch fließt nun das feuerflüssige Metall und füllt den Zwischenraum des äußeren Mantels und des inneren Ziegelkerns. Je nach Größe dauert es ein paar Minuten, bis die Form voll ist.
Es ist so, dass man die Gefahren kennt und entsprechend damit umgeht. Also ich habe mich noch nicht sehr oft beim Gießen verbrannt, dafür aber häufig beim Kochen und Bügeln. Also das ist wesentlich schlimmer.
Nach dem Abkühlen werden Mantel und innerer Kern entfernt. Jetzt kommt es darauf an, ob die fertige Glocke auch ihre erste Klangprobe besteht.
Das ist dann der spannendste Augenblick für mich. So, wenn ich die Glocke sauber habe, dann schlage ich sie als erstes an. Und dann sollte sie klingen. Das ist jetzt eine Glocke, die wiegt knapp 40 Kilo. Ich höre schon eine gewisse Klangcharakteristik aus unseren Glocken raus, wovon ich sie denn auch von anderen unterscheide. Jeder findet seine Glocken eigentlich am schönsten.
Das sagt Cornelia Markmaß, Europas einzige Glockengießerin. Ja, und da haben wir jetzt eben schon gehört, wie unterschiedlich einzelne Glocken klingen können. Aber richtig kompliziert wird es dann, wenn man mehrere Glocken für ein Geläut zusammenstellen soll. Und wie man das macht, das hören wir gleich in unserer Domradio Klangreise. In Domradio Reisen nehmen wir Sie ja heute so kurz vor Weihnachten mit auf eine Reise in die Welt der Glocken. Wir sind schon gereist zum Ursprung der Glocken, zu Glockengießern. Wir haben gehört, wo besondere Glocken zu hören sind. Aber bislang haben wir immer darüber gesprochen, wie es denn ist, wenn so ein Glockenklang ganz allein auf die Reise geht. Richtig interessant wird es aber, wenn es darum geht, ein Geläut zusammenzustellen. Und wenn ich jetzt sage, Ges, B, Des, S, Jan-Hendrik Steens, sagt dir das was, ne?
Ja, das sagt mir was. Das ist ein Salve-Regina-Motiv. Kann man so schön sagen. Ne?
Ja, wie ist das, wenn ich als Glockengießer die Aufgabe kriege, stell mir doch mal ein Geläut zusammen. Hört sich so einfach an, ist es aber bestimmt gar nicht.
Naja, also im Regelfall ist es ja so, dass man also Glocken, wenn man Glocken gießt, werden ja die Rippe, das ist das Profil der Glocke. Das heißt also, man stellt sich vor, man sägt eine Glocke in der Mitte durch. Und dann hat man links und rechts jeweils, sieht man also das Profil und das halbiert man und dann hat man eben dieses, und das ist, weil das so aussieht wie eine Rippe, spricht man hier von der Glockenrippe und die ist konstruiert und je nachdem wie die konstruiert ist, so klingt die Glocke dann auch. Das heißt, der Glockengießermeister, bevor er sich an die Grube begibt, muss er das Ganze erstmal auf einem Reißbrett, auf einem Zeichenbrett erstmal konstruieren und je nachdem die Größe und da gibt es also ganz genaue Abmaße, wie das sein muss und wie schwer und wie dick und wie hoch und wie breit. So entsprechend werden dann auch die Töne sein, wenn natürlich technisch beim Guss alles glatt geht. Mhm. Also es gibt auch immer mal wieder, dass beim Guss etwas daneben geht oder dass sich die Form verzieht oder dass es Formeinbrüche gibt, gerade bei historischen Glocken, wenn die vor Ort gegossen worden sind. Denn wie dort die Bodenverhältnisse sind, das weiß der Glockengießer meist erst dann, wenn er da ist. Also ist der Boden eher fest? Wie ist der Lehm hier vor Ort? Und das ist in der Glockengießerei eher gleichbleibend und deswegen ist es natürlich heutzutage noch einfacher, einfacher, die Glocken wirklich auf Ton zu gießen. Aber auch hier kann mal was daneben gehen.
Gibt es denn Töne, die schwerer zu gießen sind als andere?
Nein, eigentlich nicht. Nee. Das ist eine ganz normale Abmessung. Natürlich, je größer die Glocke wird, desto mehr Kraft oder desto mehr Druck entsteht ja beim Guss in der Form, wenn die Form in der Erde ist. Und umso mehr muss die Form natürlich auch fest eingemauert sein in der Erde oder je nachdem, nach welchem Gießverfahren man hier verfährt, dass die Form wirklich so fest eingepackt ist, dass sie nicht explodieren oder eben sich verziehen kann. Weil wenn eine Form sich verzieht, dann kommt nicht das Ergebnis bei raus, das man vorher berechnet hat.
Und irgendwann war es ja dann auch so weit, dass die Glocken eben nicht mehr alleine geläutet wurde, sondern man hat gesagt, ich will jetzt mal ein Geläut. Wer hat denn eigentlich damit angefangen?
Ja, das ist im Laufe des späten Mittelalters entstanden. Also bis dahin war es so, dass das Glockengeläut, also die Glocke war in erster Linie ein Soloinstrument und dass mehrere Glocken, wenn sie gleichzeitig läuteten, dann auch irgendwie eine Harmonie ergaben. Das war im Regelfall war das eher ein Zufall gewesen, weil sie normalerweise solistisch verwendet worden sind, aber jede Glocke hatte ihren eigenen Charakter, ihr eigenes Gepräge und war daher unverkennbar. Aber wie so ein Geläut des hohen Mittelalters so geklungen hat, das kann man ganz gut hören am Chorgeläut des Halberstädter Domes. Halberstädter Dom, Halberstadt, Sachsen-Anhalt. Die Stadt ist nicht besonders groß, aber da steht ein sehr, sehr großer gotischer Dom, sehr französisch beeinflusst. Die Türme sind erst in der Neuzeit in die heutige Form gekommen, aber im Halberstädter Dom, da hängt auch so ein mittelalterlicher Glockenschatz und das Chorgeläut, also die kleinen Glocken, ist ein Sammelsurium von wirklich hochmittelalterlichen Exponaten vom 12. bis zum 16. Jahrhundert und das ist relativ bunt, munter und da ist also nicht unbedingt eine tonische Abstimmung beabsichtigt gewesen.
Hören wir einfach doch mal rein. Das sind jetzt die Glocken vom Halberstädter Dom.
Man merkt, da sind Glocken, die Chorglocken, nicht die großen. Da man merkt, ne, die sind so, teilweise haben sie fast den gleichen Ton und das ist natürlich, hat was Individuelles.
Klingt gut, du hast uns noch mehr Tonbeispiele mitgebracht.
Richtig, jetzt kommen wir nochmal zu dem zurück, was ich ja schon anfangs erwähnt hatte, nämlich damals, als 1449 hier im Kölner Dom die Speziosa gegossen werden sollte. Es war nämlich zwischen der großen Preziosa, die ein Jahr zuvor entstanden ist, und der Dreikönigenglocke, war ein Loch. Das heißt, wir hatten also hier eine Tonreihe und da fehlte ein Ton, weil wahrscheinlich die Vorgängerglocke der Speziosa defekt war. Also sie ist entweder gesprungen oder ähnliches, war unbrauchbar geworden und jetzt musste 1449 diese Glocke neu gegossen werden. Und ein Jahr zuvor hatten ja schon die Kölner Gießer versucht, die Preziosa neu zu gießen. Und sie haben 4 Anläufe gebraucht, bis die Preziosa dann so war, wie man sie nun haben wollte. Und jetzt nochmal so ein Auftrag. Dann haben die Kölner gesagt, das schaffen wir nicht. Und dann hat man sich einen Holländer geholt, so einen Jungspund, so etwas mehr als 20 Jahre alt, Johan Hoornken. Und der kam dann nach Köln und hat auf Anhieb sofort die Speziosa gegossen, die sofort zwischen Dreikönigenglocke und Preziosa Paste. Die hören wir, sie setzt gleich ein.
Das ist sie noch nicht.
Da kommt sie.
Ah, die dann genau, so reinschlägt,
die
so
als, bonk. Als letztes dazu kommt, genau. Die jetzige Dreikönigenglocke ist auch nicht mehr mittelalterlich, aber in der Inschrift der Speziosa steht auch genau drin, was der Auftrag war, nämlich, dass sie der Gefährtin hinzugesellt den Tönen ihre Melodie zurückgebe. Ja, also sprich, hier muss etwas wiederhergestellt werden und das ist der Auftrag an den Glockengießer gewesen.
Was jetzt dem Laien wie mir auffällt, das ist jetzt aber erstmal so ein Geläute so vor sich hin, da ist noch keine Melodie dabei.
Melodie insofern, als dass die Glocke jetzt einen klaren Schlagton auch hatte. Das ist bei den ganz frühen Glocken, also jetzt Saufang oder eben die Cleanser noch nicht so, da ist der Ton noch nicht so genau definiert. Die gotische Dreiklangrippe, wie man sie da nennt, die dann im Hochmittelalter entstanden ist, aus dieser Glocke hört man dann schon einen deutlich definierbaren definierbaren Schlagton heraus, der umrankt ist von einigen Teiltönen, aber somit ist es möglich, dass man jetzt, wenn eine Glocke einen genau zu definierenden Schlagton hat, dass man jetzt natürlich auch eine Melodie herstellen kann, indem man mehrere Glocken aufeinander abstimmt. Es gibt da nämlich die Möglichkeit, entweder sogenannte harmonische Geläute zu gießen, also sprich Dreiklänge, Dur-Dreiklänge, Moll-Dreiklänge, oder eben melodische Geläute, wo es eine, ja, wie soll man sagen, eine diatonische Reihe ergibt, also eine Tonleiter. Und so ein Tonleitergeläut, das hängt in Utrecht. Das ist ein aufeinander abgestimmtes melodisches Geläut, was 1505 entstanden ist.
Das hören wir jetzt gerade.
Genau. Das ist auch von einem Holländer gegossen worden, Gerd van Wouw, einer der bekanntesten Glockengießer des späten Mittelalters.
Also Glockengeläut ist jedenfalls was für Fingerspitzengefühl, und was wir gleich noch erfahren werden, es gibt nicht nur Unterschiede in der Kombination von Glöckchen und Tönen, sondern auch wie man sie läutet. Bis hier erstmal vielen Dank, Jan-Henrik Steens. In Domradio Reisen, da hören Sie heute eine Klangreise, denn wer sich aufmacht nach England, nach Spanien, nach Griechenland oder Deutschland, der kann nicht nur ganz unterschiedliche Glocken hören, je nach Kultur und technischen Möglichkeiten gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Glocken zum Klingen zu bringen. Einige scheinen für uns sogar ziemlich gewöhnungsbedürftig. Jan-Henrik Steens, Glockenexperte hier bei uns im Domradio, du hast uns mal ein Beispiel aus verschiedenen Ländern mitgebracht.
Ja, das ist richtig. Also am auffälligsten ist tatsächlich, es gibt so kulturelle Unterschiede. Einmal kann man sagen, es gibt das Glockenläuten, wie es in der Westkirche üblich ist. Da bewegen sich die Glocken. Dann gibt es aber in der Ostkirche das Glockenschlagen. Da sind die Glocken nämlich meist starr aufgehängt, vor allem so im orthodoxen Bereich, und werden dann von außen angeschlagen. Im russisch-orthodoxen Bereich ein sogenannter Zvon, so nennt sich das Glockengeläut dort. Das wird dann manchmal doch sehr kunstvoll und vor allem sehr rhythmisch angeschlagen. Und ein sehr beeindruckendes Beispiel habe ich dabei. Das ist nämlich aus dem Kreml von Rostow. Das ist in Russland, und da gibt es also auch einen großen Zvon mit einer, unter anderem auch einer Glocke, die so tief ist wie die Petersglocke, aber sogar noch etwas mehr wiegt. Aber die schwingt nicht, die wird nur angeschlagen, aber es klingt trotzdem sehr beeindruckend.
Das braucht man mehrere Leute aber für, wenn die da drauf sind.
Ja, meistens ist, also da ist es so, bei so großen Glocken, da braucht man mehrere Leute, das ist richtig. Aber das eine Nummer kleiner, das gibt es auch hier bei uns in Köln. Es gibt nämlich, ja, es gibt, wer also so ein bisschen mal russisches Glockenläuten hören möchte, der fährt auf die Schelle-Sieg. Man merkt, Russland fängt direkt auf der Schelle-Sieg an hier in Köln. Nämlich in Westhofen, da gibt es eine russisch-orthodoxe Kirche, das ist auf dem Gelände der ehemaligen belgischen Kaserne. Und zwar die Kirche des heiligen Erzmärtyrers Panteleimon. Das ist die russisch-orthodoxe Auslandsdiözese. Die hatte sich damals gebildet nach der Oktoberrevolution 1917, weil man befürchtete jetzt, dass der Kreml doch negative Einflüsse bekommen würde, also die russisch-orthodoxe Kirche dort aus dem Kreml heraus. Und 2007 kam es dann zur Wiedervereinigung von dieser russisch-orthodoxen Auslandsdiözese und der russisch-orthodoxen Kirche. Und eben diese Kirche, die hier steht, die hat also vor einigen Jahren auch einen Zvon bekommen, 8 Glocken insgesamt, und die werden auch sehr, sehr kunstvoll angeschlagen. Klingt natürlich alles ein bisschen kleiner, aber das ist ein Glöckner, der da steht. Der hat also überall so lauter so Fäden oder Seilchen, und damit werden die Glocken rhythmisch bedient. Also das ist sehr beeindruckend, das ist sehr rhythmisch.
Und die wie Glocken lange dauert nicht, denn dann so ein Geläut? Das ist ja
das Geläut jetzt, also das hat insgesamt 7 Minuten gedauert, aber es wird mehrfach geläutet. Vor allem die Liturgie wird durch das Glockengeläut begleitet. Also ich stand da, das war das Patronatsfest, das war im Sommer gewesen, und da kam auch sogar der Erzbischof dahin, und das war eine große Feier, so eine orthodoxe göttliche Liturgie, die dauert mehrere Stunden. Ich habe immer gefragt, so wann ist denn, wie lange dauert es so? Also immer halbe Stunde, Stunde später, wie lange dauert es etwa? Halbe Stunde. Ne? Also, und die Leute kamen und gingen, also es war alles voller Autos mit den unterschiedlichsten Kennzeichen, die alle wirklich da zu diesem Patronatsfest hier nach Köln-Westhofen gekommen sind. Und die waren natürlich nicht alle in der Kirche, die einen saßen mal draußen, die anderen drin, dann gingen mal wieder rein, mal wieder raus. So ist das da so üblich, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, so dieses ganze Ambiente und dazu auch noch dieses original orthodoxe Glockenschlagen. Aber dann gibt es auch noch hier bei uns im Westen, also in West- und Mitteleuropa, noch unterschiedliche Arten Glocken zu läuten. Wir kennen das normale schwingende Läuten, wie wir es ja immer jetzt in den Tonbeispielen gehört haben. Aber es gibt vor allem in Südtirol das Glockenläuten, wo die Glocken sehr hoch geschwungen werden. Und das merkt man daran, dass die Glocken auch langsamer sind, weil sie natürlich der Schwungradius...
Also wie so eine Schiffschaukel, wie man das kennt von der Kirmes, die schwingen so...
Ja, also die schwingen wie bei uns, nur halt noch viel, viel höher. Teilweise auch so, dass die Klöppel doppelt anschlagen, also Prellschläge verursachen. Das ist dann in unseren Ohren vielleicht nicht mehr ganz so schön, aber wir können ja mal reinhören. Und zwar das Brixener Domgeläut. Man merkt, die Klöppel kleben schon so ein bisschen an den Glocken, ne? Weil sie so hochgezogen werden. Ne?
Ja, jetzt. Ja, die jetzt.
Ne, weil die so hochgezogen werden, dann pfeffern die Klöppel an die Glocken und bleiben sogar noch ein paar, eine kurze Zeit dran kleben, bevor die Glocke wieder in die andere Richtung schwingt. Ne? Und genau, jetzt kommt die nächste dazu. Die große fehlt noch, die kommt gleich aber auch noch dazu. Und das Interessante ist dann auch, dass man da Klöppelfänger hat. Da sind also elektromagnetische Arme, so wie so ein Arm, der an der Glocke entlangläuft. Und der hält den Klöppel fest und wird erst dann, da kommt die große dazu, ne, das heißt, der wird erst dann losgelassen, wenn die Glocke ihren höchsten Ausschwung erreicht hat. Und dann schlägt die sofort auf beiden Seiten an. Also diese Einläutephase oder dieses Ausläuten, dass die Glocke immer leiser wird, immer weniger, das kennt man da nicht, weil die ist sofort da und auch sofort wieder weg. Das kennt man so eher aus Südtirol.
Dann hast du uns noch was mitgebracht aus York,
richtig,
aus England.
Ganz genau, da kennt man nämlich eine Tradition, die Tradition des Change Ringing. Das ist das sogenannte Wechselläuten. Das ist eher, ja, hat insofern nur mit Musik zu tun, als dass die Glocken Töne haben und das Ganze aus Tonleitern besteht. Aber es ist eher mehr so eine Mischung aus Sport und Mathematik. Sport insofern, die Glöckner stehen in einem Kreis und ziehen am Seil. Die Glocken stehen auf dem Kopf und wenn man an dem Seil zieht, schwingt die Glocke auf der einen Seite runter und auf der anderen Seite wieder hoch und rastet da wieder ein. Das heißt, sie gibt in diesem Verlauf nur einen Schlag ab. Und wenn man das jetzt in rascher Abfolge macht, dann entsteht ein sehr, sehr lebendiges System. Und es ist so, dass man die immer nicht nur, also die Glocken nicht immer nur in einer einfachen Version nacheinander zieht, sondern unterschiedlich. Ja, es gibt also ganz ausgetrickste Systeme. Das müssen die Glöckner alle beherrschen. Das geht im Bruchteil von Sekunden. Und das ist ziemlich beeindruckend. Und dieses Change-Ringing, da gibt es also regelrechte Wettbewerbe zwischen den Leute-Gilden. Und York ist jetzt ein etwas trauriges Beispiel. Da hat es in diesem Jahr einen großen Krach gegeben. Da sind nämlich die Glöckner an die Luft gesetzt worden vom Domkapitel. Da hat es also einigen Krach gegeben. Insofern sind wir da jetzt mal bei einem doch etwas, ich sag mal, schmerzhaften Beispiel. Und die suchen jetzt vehement für Weihnachten eine Leutemannschaft, weil sie haben die eigene vor die Tür gesetzt, aus Satzunstimmigkeiten gegeben. Ja, und jetzt ist aber keine andere Leutemannschaft dazu bereit, diesen Dienst ersatzmäßig zu machen.
Da hören wir mal, auf was die Yorker vielleicht verzichten müssen. Diese, ach ja.
Ne, man merkt also, ganz rasch geht das.
Das kennt man eigentlich auch von adeligen Hochzeiten, oder?
Ja, klar. Sie, wenn das englische Königshaus heiratet, das ist der Great Peter, der da jetzt zukommt. Das ist eine Glocke, die in einem ganz stark gekröpften Joch läutet, also auf ein Joch, die Achse, an der die Glocke hängt, ist gestellt. Die Glocke schaukelt eigentlich nur. Die schwingt nicht, die schaukelt nur und deswegen läutet sie sehr langsam.
Das sind ja wahnsinnige Beispiele und Jan-Henrik, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, den du uns erzählt hast, weil du bist nochmal dran am ersten Weihnachtsfeiertag, da erzählst du uns ganz andere Sachen. Aber weil wir ja jetzt in der Reisesendung sind, wenn sich jetzt jemand für Glocken interessiert und sagt, wenn ich jetzt schon irgendwo bin in Sevilla oder Brixen oder Rostock oder so, wie plane ich das denn? Wie gucke ich denn am besten, dass ich auch von der Glocke was habe, da mal hören kann? Gibt es irgendwelche Ansprechpartner?
Naja, also man sollte vielleicht dann irgendwo hinfahren, wenn da ein großes kirchliches Fest ist. Und wenn das auch ein Bereich ist, wo die Glocken eine besondere Rolle spielen, also wo die Glocken auch benutzt werden. Man kennt ja in vielen, leider in einigen Ländern ist es so, dass die Glocken da hängen, aber sie werden gar nicht mehr benutzt, weil sie fuori servizio sind, wie der Italiener sagen würde. Oder das ist dann manchmal sehr traurig. Aber wenn man weiß, da gibt es zum Beispiel eine Glocke oder ein Geläut, das nur zu bestimmten Zeiten zu hören ist, dann sollte man natürlich zu diesem Zeitpunkt dahin fahren. Also ich sage jetzt mal, in Bari ist es im Mai, wenn die große Translatio-Feier der Gebeine des heiligen Nikolaus von Myra dort gefeiert werden. Dann kann man auch die Glocken der dortigen Basilika San Nicola hören. Die hört man natürlich auch an anderen Tagen, aber genau zu solchen Anlässen. Und ja, wie kommt man dazu? Was gibt es für Ansprechpartner? In England hat es sich gezeigt, ein Kollege von mir, der fährt sehr häufig nach England und nimmt auch dort Geläute auf. Die Engländer, also diese Leutemannschaften, da weiß man, da gibt es Ansprechpartner, die kann man direkt anschreiben und die Engländer sind sehr, sehr höflich, sehr, sehr gastfreundlich. Sie antworten sofort auf E-Mails, geben verbindliche Zusagen und laden einen ein, sich das mal anzuschauen. Also das ist zum Beispiel, ist der Kontakt sehr, sehr schnell hergestellt. Es gibt aber auch es ist genauso, wenn man hier im Pfarrbüro anschreibt oder einen Pfarrer, dann manchmal kriegt man eine Antwort, die Leute freuen sich, dass sich da einer für interessiert und manchen, denen geht das ziemlich irgendwo vorbei, also und die antworten erst gar nicht. Also das ist ganz unterschiedlich geregelt, aber England, die sind sehr, sehr, sehr interessiert, also sehr freundlich, wenn sie merken, da ist jemand, der interessiert sich dafür und der kommt da extra deswegen dahin.
Und wer nicht genug kriegen kann von Glocken, kann einfach nochmal einschalten am ersten Weihnachtsfeiertag.
Ganz genau, ab 16 Uhr, 4 Stunden lang, erstmal 2 Stunden lang erkläre ich das nochmal ein bisschen ausführlicher, wie sich die Glocke vom akustischen Signalgeber zum liturgischen Musikinstrument entwickelt hat. Und dann präsentiert hier der Kollege Tobias Fricke 8 Beiträge aus den sogenannten, die wir in den letzten 4 Jahren hier hatten, Glockenklänge im Weihnachtsfestkreis, also 8 Kölner Glockengeschichten.
Und auch wenn Jan-Hendrik Stehn sich jetzt verabschiedet, wir sind noch nicht fertig mit Glocken, wir fahren gleich noch nach Innsbruck und besuchen da eine Glockengießerfamilie. Jan-Hendrik, vielen Dank.
Bitte.
In über 100 Ländern erklingen die Glocken der Innsbrucker Glockengießerei Grassmeier. In Kasachstan, in Melbourne, in Ägypten und auch in Köln, in St. Ursula. Noch vor 15 Jahren waren die evangelische und katholische Kirche die Hauptkunden. Mittlerweile zählen auch die orthodoxe Kirche zu den Kunden von Grassmeier, aber auch Hinduisten und Buddhisten. Auch Glockenspiele für öffentliche Gebäude oder Privatleute werden gefertigt. Vom Aussterben ist die Glockengießerei mit ihrem alten Handwerk nicht bedroht. Im Gegenteil, in den letzten Jahren hat sich die Produktion der Glocken verdoppelt. Wer in Innsbruck unterwegs ist, muss trotzdem aufmerksam sein, um die Glockengießerei zu finden. Sie liegt ganz unauffällig an einer Kreuzung. Aber wenn man einmal drin ist, dann spürt man die Betriebsamkeit und eine zielstrebige Unruhe. Und bei einer Führung kann man viel über Glocken lernen.
Ich sag's Ihnen, das Leben eines Glockengießers ist spannend. Das ist also, es sind laufende Abenteuer. Einerseits hat man die lange Tradition, über 400 Jahre. Die meisten Leute sagen mal, toll, was für ein schönes Handwerk. Das Spannende liegt jedoch in jedem Tag was Neues so zu arbeiten, dass die Leute nicht nur heute Freude mit dem Produkt haben, sondern auch noch in 300 Jahren, 400 Jahren.
Sagt Glockengießer Johannes Grassmeier. Mit lebhafter Gestik und engagiert informiert er während der Führung durch das Familienunternehmen über viele für Laien überraschende Details der Glockenherstellung. Mit den höchst unterschiedlichen Anforderungen ist sie tatsächlich eine Wissenschaft für sich. 50 Gießereien gäbe es noch zurzeit in Europa. In 20 Jahren, so schätzt Grassmeier, dürften es noch 5 bis 10 sein. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass sie dazu gehören werden. Deshalb sei Qualität auch das oberste Prinzip. Und unverändert gelte auch der Leitspruch des Vaters, frei nach dem Komponisten Gustav Mahler.
Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Ja.
Und das heißt hier, alle modernen technischen Möglichkeiten für den Produktionsprozess von Glocken zu nutzen, selbst vor dem Hintergrund 400-jähriger Erfahrung.
Wir haben die alten Handwerksbücher wieder herausgeholt. Wir haben es übersetzen lassen. Es ist zwar auch in Deutsch, also auch in Tirol haben wir immer Deutsch gesprochen, aber wir haben es nicht mehr da lesen. Das heißt, es hat uns jemand von der Universität geholfen, das zum Übersetzen. Wir haben geschaut, was sind auch für Teilmaterialien im Lehm drinnen und haben jetzt wieder Sachen im Lehm, das wir vor ein paar Jahren nicht mehr gehabt haben.
Durch das moderne Instrumentarium kann die Gießerei nicht nur die Qualität steigern, sondern gleichzeitig auch die Kosten senken.
Es gibt Computersimulationen, man kann das Metall mit einem Stecken auf 100 Grad genau messen. Ja. Mein Großvater hat die Temperatur des Metalles noch rein mit dem Auge gemessen. Der hat hingeschaut, was hat das Metall für eine Farbe, wie sind die Flammen, und aufgrund dessen hat er gemerkt, aha, jetzt müsste es soweit sein.
In Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck suchte man nach dem besten Abkühlungsvorgang der gegossenen Glocken. Früher dauerte das je nach Größe 2 bis 3 Wochen. Heute weiß man,
von 1200 auf 800 Grad muss es relativ schnell gehen. Von 800 Grad auf 400 Grad muss es relativ langsam gehen. Von 400 Grad auf 0 ist es an sich egal. Ich meine, das habe ich jetzt vereinfacht ausgedrückt. Und dann ist es uns darum gegangen, wie können wir jetzt die Form so machen, die Dämmung so machen, dass wir zur optimalen Abkühlungskurve hinkommen. Ja, und wir haben jetzt keine Erde mehr. Das hat natürlich für viel Verwunderung hervorgerufen, warum keine Erde mehr. Aber das ist einfach, wenn man drauf kommt, es ist für die Qualität besser.
Mächtig schwingen die Töne durch die hohe Halle der Gießerei. Wichtig seien nicht nur die Teiltöne, sondern auch der kraftvolle lange Nachhall, sagt Grassmeier. Und auch dazu sind genaue Berechnungen nötig, je nachdem, wozu die Glocken eingesetzt werden.
Einmal Anschlag. Was glauben Sie, wie viele Töne erklingen?
Sechs.
Ja, sechs sind schon am besten. Ja.
Neun.
Kinder, neun noch besser.
Zehn.
Zehn noch besser, steigern sich. Kinder sagen ja oft schon Bim Bam, man hört da zwei Teiltöne. Wir haben jetzt bei einer Glocke mit einem elektronischen Gerät an die 200 Teiltöne herausgefiltert.
Und welche Rolle das Material spielt, zeigt dieses Beispiel.
Ich schlage es hier mal an. Bronze mit einem langen Nachhall. Sportmann, teuer und Zinn wird schon kürzer. Aluminium, Eisen.
Der Klang wird auch durch das Schmelzen der Metalle beeinflusst.
Das ist ein Drehtrommelofen, ähnlich wie eine Waschmaschine. Ja. Das Metall kommt da hinein, das Feuer daher, da geht der Rauch raus und dann bei der Öffnung fließt das Metall raus. Ja. Bronze ist eine Legierung aus Zinn und Kupfer. Das muss ein feines Metall sein, feinkörnig, und wenn Gase drinnen sind, ist der Klang gleich viel schlechter.
Keine Frage, dass mit dem neuen Ofen auch die Schmelzmöglichkeiten verbessert wurden und für den Prozess nur noch halb so viel Zeit benötigt wird wie vorher.
Wir zeigen ein Glockenspiel mit dynamischen Hämmern und Melodien. Wir haben viel weiter überlegt, wie kann man das Glockenspiel, gibt es jetzt seit 500 Jahren, noch einmal verbessern. Und in der Vergangenheit hat man mit der Hand dynamisch spielen können, fester oder weniger fester Anschlag. Ja. Mit den mechanischen Hämmern war der Anschlag aber immer gleich fest. Und jetzt haben wir dynamische Hämmer entwickelt, wo eine und dieselbe Glocke verschieden fest angeschlagen wird. Ja, mit Melodien.
Probleme sind für die Glockengießer offensichtlich nur da, um gelöst zu werden. Immer wieder zerspringen Glocken. Seit über 10 Jahren experimentieren die Grassmeyers mit Klöppeln. Mit Hilfe des Fraunhofer Instituts in Kempten fanden sie heraus, dass oft der Klöppel schuld ist, wenn Glocken springen. In Tests wurde das Schwingungsverhalten in der Achse analysiert.
Der Klöppel war nicht ganz richtig und dadurch war die Lebenserwartung auf einer Seite 500 Jahre und auf der anderen Seite nur 5 Jahre. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen. 500 Jahre und 5 Jahre. Und da sind wir drauf gekommen, dass durch dieses höhere Läuten die Belastung des Materials durch den Klöppel wesentlich höher ist.
Und so konnte man der Dombauhütte in Wien rechtzeitig einen Tipp geben, ehe die Pummerin von St. Stephan zersprungen wäre.
Und jetzt haben wir da den Klöppel neu berechnet. Das ist der alte, der kommt dann ins Museum noch hinein, ja. Der neue Klöppel wiegt um 30% weniger. Davor 880 Kilo und jetzt bei die 600 Kilo. Müssen Sie sich mal vorstellen, um 30% weniger Gewicht. Stellen Sie sich vor, Sie selber hätten 30% weniger. Ja? Ja. Aber, und das ist das Interessante, wir haben die Kugel um 8% dicker gemacht.
Wie engagiert Eigentümer und Mitarbeiter dieses traditionsreichen Familienunternehmens sind, ist allenthalben spürbar. Im übertragenen Sinne könnte man den Schwung der Glocken mit dem stetigen Antrieb für die weitere, zielorientierte Arbeit gleichsetzen.
Mit der Sehnsucht nach der Stradivari der Glocken. Und das Interessante ist, wo mein Onkel noch 1994 gezweifelt hat, ob wir überhaupt noch Zukunft haben, wir gießen jetzt allein die dreifache Menge wie vor 10 Jahren.
Monika Löbschen besuchte die Glockengießerei Grassmeyer in Innsbruck. Da gibt es auch ein Glockenmuseum und ein Glockengeschäft. Kleine Glöckchen kann man da auch kaufen. Und jetzt in der Adventszeit sind wir in Domradio Reisen unterwegs auf Bibelwegen. Und gerade in der Zeit von Weihnachten bis Drei Könige, da gehört ja in der katholischen Kirche der Weihrauch zur Liturgie einfach dazu. Schließlich waren es ja auch die drei Weisen aus dem Morgenland, die dem Jesuskind an die Krippe neben Myrrhe und Gold auch den kostbaren Weihrauch brachten. Weihrauch, das ist ein Harz, der aus der Rinde des Weihrauchbaumes fließt und wenn man ihn anritzt. Diese Bäume, die wachsen in Indien, am Horn von Afrika, und vor allem wachsen sie im Oman in Arabien. Im Süden des Landes herrschen die idealen Wachstumsbedingungen und auf den Basaren des Landes wird er in allen möglichen Formen angeboten. Aber die Ernte ist mühsam und die Bäume sind von Tieren, aber auch von Touristen bedroht. Monika Lübschen hat sich im Weihrauchland Oman auf die Spuren des Weihrauchs begeben.
Der Duft von Weihrauch ist in Salalah fast gegenwärtig. Sein feines Aroma durchströmt Hotelhallen und dezent duftet es in Geschäften sowie Taxen. Welch enorme wirtschaftliche Bedeutung Weihrauch einst hatte, zeigt sich daran, dass hier in der Region Dhofar, im historisch wichtigen Anbaugebiet von Oman, dieser Substanz sogar ein großzügig und aufwendig gestaltetes Museum gewidmet wurde. Im Museum kann man auch den berühmtesten Handelsweg im Nahen Osten nachspüren, der Weihrauchstraße. Sie verband die Küsten des Indischen Ozeans mit denen des Mittelmeeres. Auf ihr legten spätestens im 10. Jahrhundert vor Christus Karawanen in etwa 70 bis 90 Tagen die ca. 3500 Kilometer lange Strecke zurück. Die Karawanen starteten in der hadramautischen Stadt Saba, heute im Jemen gelegen, und zogen weiter über Gaza nach Alexandria und Damaskus, von wo aus der mediterrane und der mesopotamische Markt beliefert wurden. Salalah, Altstadt. Wo Weihrauch angeboten wird, ist leicht auszumachen, immer der Nase nach. Zart wabert der aromatische Duft durch die engen Gänge im Zug, wo in einstöckigen Lädchen alles zu finden ist, was mit Weihrauch zu tun hat. Neben großen Packungen mit hellen und dunklen, unverarbeiteten Harzbröckchen liegen Weihrauchcremes in Dosen im Regal, als Parfums in typisch orientalischen Dekorflakons, als Weihrauchwasser abgefüllt, pulverisiert in großen Glasbehältern und so weiter. Weihrauch entfaltet seinen Duft nur durch Verbrennen auf Kohle. Von Salalah aus führt die neu gebaute Straße durch das schluchtenreiche Kara-Gebirge in Richtung Norden. Etwa 40 Kilometer weiter im Wadi Dafka informiert ein Schild darüber, dass hier auf 5 Quadratkilometer 5000 neue Weihrauchbäume gepflanzt wurden. Ziemlich verloren wirken die weit auseinanderstehenden Bäumchen in dem steinigen, halbwüstenartigen Gelände. Plantagen gibt es nicht. Die Bäume wachsen wild. Früher gehörten sie einzelnen Stämmen. Mohsin Al-Abri aus dem Landwirtschaftsministerium erläutert die Wachstumsbedingungen.
Around the Arabian Sea, all these regions are dry regions. But in those areas also,
das Gebiet rund um das Arabische Meer ist trocken, doch im Süden haben wir von Juni bis September Monsunregen. Die Bäume wachsen in den Bergen auf der regenabgewandten Seite. In Salalah regnet es 100 bis 150 Millimeter jährlich.
Ende April, Anfang Mai beginnt die Weihraucherzeugung. Sie dauert mehrere Monate. Stamm und Äste werden einige Male angeritzt. Sofort quillt weißer Saft aus den Wunden. Das erste austretende Harz wird als minderwertig angesehen. Später wird es immer heller und reiner. Die getrockneten Harztropfen werden von den Bäumen geschabt. Bei Temperaturen über 45 Grad ist die ganze Prozedur, von Anzapfen der Bäume bis zur Ernte, sehr mühselig und anstrengend. Neben den Einheimischen wurden bis vor einigen Jahren Somalis angeheuert. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in Somalia verhinderten dies jetzt. Zwar sollen nun wieder Einheimische eingesetzt werden, aber durch die große Nachfrage nach Arbeitskräften für die eigene florierende Wirtschaft ist dazu kaum noch jemand bereit und wenn, dann zu entsprechend hohen Löhnen. Das wiederum macht die Weihraucherzeugung unrentabel und so ist sie immer mehr vernachlässigt worden. Mohsin Al-Abri.
Die Zahl der Bäume nimmt ab, weil keine Kontrolle mehr da ist. Die Kamele fressen die Bäume ab, Leute hacken sie ab und nutzen sie so intensiv, dass sie absterben. Keiner kümmert sich.
Everyone from the Gulf come to Oman or from outside, they just want to see the tree.
Die Mengen, die aus Dhofar stammen, dürften höchstens noch für die heimischen Märkte im Süden reichen. Vielleicht auch schon nicht mehr. Überall in den Zugs in Omans Städten und Dörfern wird jedoch Weihrauch angeboten. Es wird wohl importiert. Aus Indien, Jemen, Äthiopien, Eritrea und Sudan. Im Alltag der Omanis spielt Weihrauch traditionell eine große Rolle. Mohsin Al-Abri.
Every home they make a lobanium in the home. And they say this will be
In jedem Haus hier in Salala wird abends Weihrauch angezündet. Das macht das Haus sauber und rein. Ameisen und Insekten verschwinden und alle schlechten Dinge und schlechten Gedanken gehen weg.
Und eine Verkäuferin hat beispielsweise folgende Tipps.
Und hier ist Weihrauchwasser, das ist sehr gut. Einige Tropfen in den Tee oder in die Milch, in Saft, in den Cappuccino, das ist sehr gut für den Magen. Und wir brauchen es auch aus hygienischen Gründen fürs Gesicht, zum Desinfizieren für die Kleider, für Stoffe. Und hier dieses Weihrauchöl, das ist sehr gut zur Massage und es hilft auch bei Verdauungsproblemen.
Selbst wenn die Kuh keine Milch geben will, helfe Weihrauch, wird glaubhaft versichert. Ob Glaube oder Tatsache, vielen Menschen scheint Weihrauch höchst wirkungsvoll. Schon in der Antike spielte es eine große Rolle, als Räuchermittel für religiöse Zwecke ebenso wie als Arzneimittel. Wie hoch der Stellenwert war, lässt sich auch daran ermessen, dass die heiligen drei Könige dem Jesuskind, dem Gold und Myrrhe, auch Weihrauch brachten.
Monika Lübschen hat uns erzählt von Anbau und auch von den Anwendungen des Weihrauchs im Oman. Hätten wir das Heilige Land nicht, hätten wir Weihnachten nicht. Aber wie viel hat denn unsere Vorstellung von Weihnachten eigentlich mit dem Original zu tun? Das fängt ja schon bei den klimatischen Verhältnissen an. Bei der Vegetation in Israel gibt es halt nicht so viele Nadelwälder und Baumschulen. Aber von Pater Nikodemus von der Jerusalemer Dormitio-Abtei haben wir diese Woche schon gehört, Bäume sind schon ein Markt, wenn auch ein kleiner. In Jerusalem gibt es genau eine Stelle, an der man sich Bäume fürs Fest kaufen kann, auch wenn die mit einer edlen Nordmantanne nicht viel gemeinsam haben. Hauptsache Baum ist da das Motto. Die karge Landschaft ist nicht jedermanns Sache, aber ist das Gras anderswo tatsächlich immer grüner? Viele kommen nach dem Auswandern am Ende doch wieder zurück ins Heilige Land. So auch der Musiker Asaf Avidan, den uns Daniel Hauser jetzt vorstellt.
Jerusalem ist seine Heimatstadt. Vor 32 Jahren kam Asaf Avidan dort zur Welt, als Sohn israelischer Diplomaten. Die haben ihn dann auch für ein paar Jahre erst einmal mitgenommen nach Jamaika. Die Musik begleitete ihn, war aber zunächst nicht lebensbestimmend. Zurück in Jerusalem ging Asaf an die Kunsthochschule, um Trickfilm zu studieren. Gar nicht unerfolgreich, mit seinem Abschlusswerk konnte er einen Preis gewinnen und fand auch gleich einen Job in Tel Aviv. Aber dann kam eine persönliche Krise, das Aus einer langjährigen Beziehung. Für Asaf ein doppelt bedeutsamer Moment, weil er in der Folge wieder zurück wollte nach Jerusalem und dafür seine Arbeit beim Film aufgab. Jetzt war sein Hobby an der Reihe, die Musik. 6 Stücke über seine Trennung verschafften ihm den Einstieg ins Musikgeschäft. Er sammelte weitere Musiker um sich, ging auf Tournee und nahm schließlich sein erstes komplettes Album auf. Darauf auch sein späterer Superhit One Day. Jetzt ist bereits sein 4. Album auf dem Markt. In Different Pulses beschreibt Asaf Avidan die Suche nach dem Ewigen, Liebe und Friede. Wohl wissend, dass diese Suche zur Lebzeiten nie restlos beendet sein kann. Asaf Avidan und Different Pulses.
Ja, und mit Asaf Avidan aus Jerusalem geht unsere Reise heute zu Ende. In der nächsten Woche, da machen wir das, was viele Menschen in den Tagen zwischen den Jahren, ist ja immer wieder schön, ne, der Begriff in den Tagen zwischen den Jahren, jedenfalls da tummeln wir uns an Hängen und Pisten im Schnee. Ich wünsche Ihnen erstmal eine schöne Reise durch die Weihnachtszeit. Danke fürs Mitreisen heute und wünsche Ihnen noch einen richtig schönen Freitag. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.